Nationalität ich sein könnte. Ich hatte immer zwei Wünsche. Ich wollte nie Deutscher sein. Ja? Entweder wollte ich zum Volk Gottes gehören oder zur Schweiz. Das ist schon klar. Ich meine, ihr wisst ja, wie privilegiert ihr seid. Ihr seid die einzigste Nation mit einer quadratischen Flagge. Ja? Alle anderen sind rechteckig, länglich. Ne? Außerdem habt ihr die schönsten Berge. Hat eine faszinierende Nationalhymne, ne? Ist ein Lobpreislied. Ne? Und wenn man bei euch im Kühlschrank schaut, ist immer Ordnung. Also ich schicke mal alle meine Schüler hierher, das ist ein pädagogischer Trip, und dann lernen die mal Ordnung. Wenn ihr bei uns im Kühlschrank schaut, meine Güte, das würdet ihr gar nicht aushalten. Also ich bin begeistert, und trotz alledem bringt uns das ja alles nichts. Wenn nicht unser eigenes Herz bei Gott ankommt, bei der Quelle des Lebens. Und dass er seine Gnade öffnet für uns. Deswegen möchte ich beten, dass der Herr eure Herzen und mein eigenes erreicht. Dass der Herr, der Allmächtige, spricht. Denn dann wird das, was eure Vorväter entschieden haben, auch für euch wieder relevant, sodass auch eine Nation dadurch geprägt wird. Jesus, und das bitten wir dich, dass du redest heute Morgen, dass du Leben schenkst, dass du unser Herz veränderst und formst ihn immer mehr in deine Herrlichkeit. Jesus, immer mehr dich zu repräsentieren in dieser Welt. Vater, und darum bete ich, dass heute Glaube gestärkt wird, Heilung passiert, Entscheidungen getroffen werden, Berufungen ausgesprochen werden. Herr, dass wir in deinem Willen laufen und auf deinem Weg gehen. Rede, Herr, und schweige nicht. Amen. Das Thema von diesem heutigen Morgen lautet: Wagt den Schritt des Glaubens. Wagt den Schritt des Glaubens. Verliebt, verlobt, verheiratet, das kennt ihr, ne? Das gibt es auch in Amerika, und in Amerika, da fanden sich zwei, die haben geheiratet. Es war alles wunderbar. Dann wurde sie schwanger. Das kommt vor. Stellen Sie sich vor, sie wurde schwanger. Ja? Und das Bäuchlein wuchs und wuchs und wuchs. Und sie lief dann also schwanger durch die Gegend. Nach 9 Monaten kam der Moment, wo der Frosch ins Wasser rennt, und schwuppsdiwupps. Das Kind kam raus. Der Vater ganz begeistert im Krankenhaus mit dabei, betrachtet seinen Sohn zum ersten Mal, bekommt er ihn zu sehen, und das darf nicht wahr sein. Was er sah, war der Schock seines Lebens. Die völlige Katastrophe. Nein, das, mein Sohn? Was er sah, war nämlich ein Krüppel. Es war kein gesundes Kind. Dieser, sein Sohn, hatte nämlich keinen rechten Fuß. Kein Bein, meine ich. In Süddeutschland heißt Fuß ab hier, ne? Kein rechtes Bein. Er war behindert. Wisst ihr, was für ein Schock das für einen Vater, für eine Mutter ist, wenn das eigene frisch geborene Baby als Baby noch kein Fuß hat? Kein Bein, meine ich. Aber damit nicht genug. Dieser, sein Sohn, hatte auch keinen linken Arm. Er hatte keinen linken Arm und kein rechtes Bein. Was für eine Katastrophe. Das ist unmöglich. Unmöglich. Aber wissen Sie was? Auch das war noch nicht alles. Dieser, sein Sohn, hatte auch keinen linken Arm und kein rechtes Bein. Er hatte überhaupt keine Beine und überhaupt keine Arme. Das ist So, wenn Sie nicht das Rote lesen, sondern das Schwarze, dann können Sie es lesen, ja? Können Sie es lesen? Können Sie nicht lesen? Muss man Augen aufmachen. Ah, das steht ein bisschen schlecht, gell? Kann es irgendjemand lesen? Unmöglich. Später näher ran. Unmöglich. Freunde, das ist unmöglich. Kennen Sie die Unmöglichkeiten Ihres Lebens? Wo irgendetwas passiert und plötzlich es ist einfach unmöglich. Wie kann da noch eine Lösung kommen? Erbstreitigkeiten, Ehestreitigkeiten, Krankheiten, Tod eines lieben Menschen, der viel zu jung war. Unmöglich. Freunde, dieser kleine Junge wuchs heran und als er einigermaßen sich vergleichen konnte mit anderen Kindern, hat er schnell gemerkt, mit mir stimmt was nicht. Es ist nicht nur unmöglich, ich bin unmöglich. Und wenn es Gott gibt, er kann mich nicht lieben, dachte er. Unmöglich. Hat Gott angeklagt. Wohl hat er von Jesus gehört und von Gott, aber was soll er mit diesem Gott, der ihn so geschaffen hat? Unmöglich. Aber wissen Sie was? Die Bibel spricht einen Vers aus, der sagt ganz klar und deutlich, nichts ist unmöglich für Gott. Und es gibt einen zweiten Satz, der heißt, nichts ist unmöglich dem, der da glaubt an diesen Gott, für den nichts unmöglich ist. Eines Tages hat dieser Junge doch angefangen zu glauben, hat gesagt, Herr, es ist alles unmöglich, ich bin unmöglich, aber für dich ist nichts unmöglich. Ich lege meine Hand in mein Leben in deine Hand. Aus diesem Jungen, der da heißt Nik Vujicic und vielleicht von dem einen oder anderen schon mal gehört wurde. Nik Vujicic ist einer der bekanntesten Redner auf der ganzen Welt geworden, der ohne Beine und ohne Arme durch die ganze Welt reiste und überall Schulklassen, Gemeinden, Managergruppen, Regierungsverantwortlichen, allen möglichen Menschen, vor Tausenden von Menschen und in kleinen Kreisen Hoffnung zugesprochen hat. Hoffnung und Glaube in den Gott, dem nichts unmöglich ist. Er dachte als Kind immer, ich werde nie Fußball spielen, ich werde nie Auto fahren können, ich werde nie heiraten und Kinder kriegen. Heute spielt Fußball, kann schwimmen. Er hat geheiratet und hat mittlerweile, ich weiß nicht, 10 Kinder. Ja, so einen ganzen Stall voll. Und fährt Auto, wisst ihr was, der kann Dinge, die kannst du nämlich nicht. Ja, wenn der Auto fährt und dann hält er an der roten Ampel und eine Spur nebendran hält auch ein Autofahrer, der guckt drüber, er guckt drüber, die gucken sich an. Er macht Nik Vujicic mal kurz mal so auf dem Sitz. Und der andere guckt doof, ne? Ja, nichts ist unmöglich für Gott. Und doch haben wir ständig mit diesen Unmöglichkeiten unseres Lebens zu tun. Ich möchte euch heute in eine Geschichte mit hineinnehmen im Alten Testament, und zwar im Josua Kapitel 3. Josua Kapitel 3. Und wenn du magst, dann lies doch mit. In Auszügen lese ich aus diesem Kapitel. Josua Kapitel 3. Da ist nämlich eine Geschichte, als das Volk Israel, wohlgemerkt, längst im Glauben unterwegs, erlebt, wie Gott sie aus Ägypten befreit hat, wie Gott große Wunder getan hat, wie das Blut des Lammes sie gerettet hat in der Passahnacht, wie sie dann durch das Rote Meer gegangen sind, weil Gott es geteilt hat, und dann durch viele Stationen durch die Wüste hindurch. Eigentlich hätten sie nach 2 Jahren ins verheißene Land hineingehen sollen, denn das war für sie bestimmt. Und Freunde, das will ich Ihnen gleich mal sagen, das verheißene Land ist auch für dich bestimmt. Es ist das Land, in dem die Verheißungen wirklich werden. Ich habe es mal hier im Hintergrund gemalt als die leuchtenden Berge, das Land der Verheißungen. Durch ihren Unglauben mussten sie dann 40 Jahre durch die Wüste gehen. Aber das ist eine eigene Geschichte. Und dann, nach 40 Jahren, kamen sie endlich an der Grenze zum Land der Verheißung an. Endlich, nach 40 Jahren. 40 Jahre haben sie gehofft und gebibbert und geglaubt und gebetet. Und manche haben gezweifelt und gemeckert und gemotzt. Das können wir auch gut. Ja, ihr Schweizer nicht, aber wir Deutschen umso mehr. motzen und meckern. Ja. Und dann kommen sie da an und da gibt's keinen Eingang. Es gibt keinen Weg hinein in die Verheißung. Und diese Geschichte gucken wir uns mal an heute. Die ist ganz wichtig. Also, Josua leitet mittlerweile das Volk. Mose, der ist schon mal heimgegangen, also in den Himmel. Und Josua führt jetzt das Volk, das letzte Stück Weg der Wüste in das Land der Verheißung. Von Anfang an war immer klar, das Ziel war die Verheißung. Das Ziel war die Verheißung. Nicht in der Wüste durchs Leben der Wüste dackeln. Und Freunde, macht die Wüste nicht zum Lebensstil. Macht die Wüste nicht zum Lebensstil, auch wenn es 40 Jahre dauert. Halte dich immer an dem fest, was du täglich auf deinem Gaumen schmeckst. Was haben sie geschmeckt? Also bei mir darf man übrigens auch mitmachen. Was haben sie geschmeckt? Na, was haben sie gegessen? Manna. Und nach was schmeckte Manna? Wie? Aha, süß wie Honig. Und was für eine Farbe hat es gehabt? Ja, keine Ahnung. Weiß wie? Oder Milch. Weiß wie Milch und schmeckte nach Honig. Wo sollten sie rein? Ins Land der Verheißung, ins Land, in dem Milch und Honig fließt. Haha, also sie haben den Geschmack der Verheißung auf dem Mund. Ne? Nicht vergessen, das kommt bei euch noch. Also, haben den Geschmack der Verheißung. Damit sie 40 Jahre nicht vergessen, wo sie eigentlich hin sollen. Nämlich, sie gehören zur Verheißung, ins Land der Verheißung. Nicht in die Wüste. Du gehörst nicht in die Wüste deines Lebens. Mach die Wüste nicht zum Lebensstil. Ja, trocken, verstaubt. Nein. So, jetzt sind sie endlich an der Grenze und jetzt passiert da einiges. Die kommen nämlich nicht weiter. Da machte sich Josua früh auf und sie zogen aus Sittim und kamen an den Jordan, er und alle Kinder Israels, und sie rasteten dort, ehe sie hinüberzogen. Nach 3 Tagen aber gingen die Vorsteher durch das Lager und geboten dem Volk und sprachen, wenn ihr die Bundeslade des Herrn eures Gottes sehen werdet und die Priester, die Leviten, die sie tragen, brecht auf von eurem Ort und folgt ihr nach. Doch soll zwischen euch und ihr etwa 2000 Ellen Abstand sein. Kommt ihr nicht zu nahe, damit ihr den Weg erkennt, den ihr gehen sollt, denn ihr seid den Weg zuvor nicht gegangen. Und Josua sprach zum Volk, heiligt euch, denn morgen wird der Herr Wunder unter euch tun. Und zu den Priestern sprach Josua, tragt die Bundeslade und zieht vor dem Volk hinüber. Und sie trugen die Bundeslade und gingen vor dem Volk her. Ich kürze ab Vers 14. Als nun das Volk auszog aus seinen Zelten, um über den Jordan zu gehen und die Priester die Bundeslade vor dem Volk hertrugen, und als die, welche die Lade trugen, an den Jordan kamen und die Priester, welche die Lade trugen, ihre Füße am Flussrand in das Wasser tauchten, wie es der Herr nämlich zuvor gesagt hatte, Klammer auf, der Jordan aber war überall über die Ufer getreten während der ganzen Zeit der Ernte. Also die hatte Hochwasser, ja, war Hochwasser da. Ja. Da stand das Wasser aufgerichtet wie ein Damm, bla bla bla, und verlief sich völlig, und sie gingen dann schlussendlich trockenen Fußes hindurch ins Land der Verheißung. Soweit die Geschichte. Das ist interessant. Sie kommen nach 40 Jahren an die Grenze zum verheißenen Land, denken jetzt endlich wird's wahr. Jetzt hast du so viele Jahre gebetet. Jetzt hast du so viele Jahre geglaubt, gekämpft, gewartet. Jetzt endlich. Jetzt endlich darfst du ein Wunder erleben. Jetzt endlich darfst du die Erhörung deiner Gebete erleben. Jetzt endlich werden sich Dinge lösen, wird Versöhnung kommen in die Familie, wird Freiheit kommen in Gefangenschaften und Abhängigkeiten. Endlich passiert das Wunder, das du längst nötig hast. Und da kommst du an diesen Fluss und du stellst fest, es geht nicht. Es geht nicht. Da kommen wir nicht weiter. Warum? Weil dieser Fluss, Freunde, der war über die Ufer getreten. Es war ein Hochwasser in dieser Zeit. Und Freunde, wir haben bei uns in Deutschland im Ahrtal wieder mal erlebt, was ein Hochwasser anrichten kann. Freunde, aber damals, da gab es keine Brücken. Es gab keine Boote, keine Fähren. Es gab auch nicht das Militär, das noch irgendwie kurz mal eine Brücke bauen konnte oder irgendetwas. Nein, da war nicht kein Durchkommen. Freunde, dieser Fluss, den ich hier gezeichnet habe, ist der Fluss der Unmöglichkeit deines Lebens. Da bist du im Glauben gelaufen und gelaufen durch die Wüste deines Lebens, aber irgendwie hast du doch festgehalten an diesem Gott und wolltest nicht aufgeben und du bist dann doch endlich mal angekommen, kurz vor der Verheißung, kurz bevor Gottes Verheißung und Versprechen Wirklichkeit werden und kommst nicht rein. Da steht der Fluss der Unmöglichkeit zwischen dir und der Erfüllung der Verheißung Gottes. Was ist der Fluss der Verheißung? Was ist der Fluss der Unmöglichkeit in deinem Leben? Ist es Bitterkeit, die du nicht loslassen kannst, die dich zerfrisst? Ist es Hass, Wut, Ärger, Unversöhnlichkeit, Egoismus, Stolz, Überheblichkeit? Ich weiß, es gibt es bei den Schweizern alles nicht, aber vielleicht kennst du doch das eine oder andere. Die Unmöglichkeit. Du kommst nicht weiter. Und es verhindert, dass du die Verheißung empfängst. Und du bist nur so weit davon entfernt. So weit davon entfernt. So weit. Aber Freunde, das ist so wunderbar, dass die Bibel so aus dem Leben spricht. So ganz grundehrlich. Ja? Es ist nicht immer alles so ein schöner Spaziergang bei Sonnenschein über die Alpen. Sondern es ist raues Wetter. Nichts siehst du und es ist schwierig. So standen hier die Israeliten, waren ungefähr so 2 bis 4 Millionen Menschen. 2 bis 4 Millionen Menschen. Die kannst du auch nicht, ja, Frauen und Kinder, Alte und Kranke und so weiter, die kannst du auch nicht durch ein Wasser durchschwimmen. Außerdem, wo hätten sie schwimmen lernen wollen? Im Wüstensand? Auch ein bisschen schwierig, ne? Die sind alle da, ganz viele frisch geboren in der Wüste. Sie stehen also da und kommen nicht weiter, aber die Bibel gibt uns jetzt hier die 3 wichtigen geistlichen Prinzipien, wie du in das Land der Verheißung hineinkommst. Wie das Wunder passiert, dass der Fluss der Unmöglichkeit plötzlich aufgeht. Und das gucken wir uns jetzt an. Und das ist ganz wichtig. Jetzt aufpassen. Jetzt wird es wichtig. Erster Punkt. Erstes Prinzip. Wenn du willst, dass der Fluss der Unmöglichkeit deines Lebens geöffnet wird und du hineinfindest in die Verheißung, wo Gottes Versprechen endlich Wirklichkeit werden und Wunder passieren und Gebete erhört werden und Leben gestaltet wird, dann hör jetzt zu. Da heißt es, dass Josua sprechen ließ zum Volk über die halt sprechen sollten, ne? Wenn ihr die Bundeslade des Herrn eures Gottes sehen werdet und die Priester, die Leviten, die sie tragen, so brecht auf von eurem Ort und folgt ihr nach. Freunde, das ist das Erste. Willst du Wunder erleben und hineinkommen in die Verheißung, die Gott versprochen hat? Übrigens nicht in das, was Gott nicht versprochen hat. Das hat er dir ja nicht versprochen. Aber was er dir versprochen hat, das sollst du kriegen. Und da gibt es 3000 Versprechen in der Bibel. Das ist schon mal was. Kannst du mal mit denen anfangen, ne? Aber dann gibt es ein Konzept. Und das Erste, wenn du willst, dass dieser Fluss sich öffnet, dann ist das Erste, was Gott immer wieder spricht, und zwar durch die ganze Bibel hindurch, folgt mir nach. Freunde, das ist nicht etwas, was Jesus erst zu seinen Jüngern gesagt hat und heute uns. Nein, das ist etwas Urbiblisches. Von Anfang an sagt Gott, folgt mir nach, schon im Alten Testament. Was war denn die Bundeslade? Mal kurz ein bisschen Bibelkunde, ne? Ich bin ja auch unter anderem Dozent und Rektor der Schule. Darf ein bisschen Bibelkunde machen, ne? Also was ist die Bundeslade? Wer weiß? Bei uns muss man strecken, ihr dürft so reden. Oh. Ja, was? Ja, aber was war es denn zunächst mal? Ganz einfach, ganz. Hey, wer hat denn das gesagt? Ja, yeah, man, wow. That's the crack hier da hinten. Ja. Es war erstmal eine Holzkiste aus Akazienholz, ja, so eine Truhe, und die war überzogen mit Gold. Hatte zwei Stangen rechts und links zum Tragen und einen Deckel drauf. Und was war auf dem Deckel? Die zwei Cherubime. Cherubime sind Engel, ja. Die zwei Engel aus Gold gemacht und die standen sich gegenüber. Und zwischen diesen zwei Engeln war Gottes Gegenwart, war die Herrlichkeit Gottes, war die pure Gegenwart Gottes. Wow. Was war im Kasten? Die zwei Gesetzestafeln und der Stab von Aaron. Ich habe mich immer noch gefragt, wie passt der da rein? Vielleicht haben sie ihn auseinandergeschnitten oder vielleicht lag er nebendran oder keine Ahnung. Aber wie auch immer. Auf jeden Fall der Stab von Aaron, der übrigens, was hat der eigentlich gemacht? Dieser Stab Aarons, der hat permanent geblüht und permanent Frucht getragen. Ja? Blüht und fruchtbar. Aber ist ja völlig jetzt nebensächlich, das kommt dann bei uns im Exodus-Unterricht. Und dann war noch eine dritte Sache drin. Ein Krug Manna war noch drin, genau. So, das war drin, also Zeugs rein, Deckel zu. Ja. Und obendrauf auf dem Deckel, der Deckel hieß übrigens der Gnadendeckel, der das Gesetz zudeckt. Und da wurde das Blut des... Oh, ich komme viel zu weit. Jetzt fange ich an zu lernen. Nee, das geht nicht. Das geht nicht. Also auf jeden Fall Gottes Gegenwart. Die Bundeslade repräsentierte die Gegenwart Gottes. So, das ist also ganz klar, als die Menschen, die haben natürlich nicht die Bundeslade angeschaut, das war nämlich eingewickelt, wenn die getragen haben, da war die eingewickelt in so einen riesen Wollknäuel, ja, die sahen dann so einen riesen Wollknäuel, dann wussten sie schon, das ist die Bundeslade, ja, getragen von den Priestern, die haben sie dann getragen zu viert oder zu acht, haben sie getragen und die wussten aber ganz genau, wenn sie sehen, wow, das ist Gott in seiner Gegenwart. So, die Botschaft ist klar. Wenn ihr die Bundeslade eures Gottes sehen werdet, wie sie in Bewegung ist. Freunde, wenn du erlebst, wie Gott in deinem Leben in Bewegung kommt, wenn er dich anspricht, wenn er dich führt, wenn er dich leitet, wenn er sagt, mir hinterher, komm mir nach, wenn er unterwegs ist, wenn er aufbricht, wenn er nicht aufgebrochen ist, wenn auch die Wolke sich niedergesetzt hat, dann sollten sie lagern. Aber wenn sie sich aufgehoben hat und die Bundeslade in Bewegung kam, dann sollten sie sich in Bewegung setzen, Gott hinterher. Wenn Gott in dein Leben spricht, dann handle, dann steh auf, dann bewege dich, folge ihm nach, egal wohin. Ich weiß noch, als ich bitz jünger war, also quasi vorgestern, da musste ich noch zum Militär bei uns. In Deutschland hatten wir Wehrpflicht damals. Das habt ihr noch, ne? Ja, genau. Also ich musste zur Wehrpflicht. Man konnte aber verweigern. Das gibt's bei euch auch? Ja, genau. Okay, also ich wollte aber nicht verweigern, weil ich dachte, das ist mein Platz. Gott will mich dort haben. Aber ich habe ein bisschen Schiss gehabt davor. Aber er hat gesagt, nein, Jesus hat gesagt, ich bin auch beim Militär. Und wir brauchen dort Kinder Gottes, die bezeugen. Und dann hat er mir gesagt, weißt du was? Am ersten Tag, wenn du in die Kaserne kommst und deine Stube beziehst, dann legst du deine Bibel auf den Tisch. Ich sage, Jesus, nee, ich hab doch nicht so eine kleine Senfkornbibel, sondern ich hatte so eine große Thomson-Studienbibel mit Studienanteil und mit einer Konkordanz. Freunde, das war so ein Wäscher. Den gibt's heute, der wird nicht mehr produziert, weil die Jungen können das nicht mehr tragen. Es ist viel zu schwer. Ja? Also ich bin... Und dann habe ich gesagt, wenn ich das auf den Tisch lege, das sieht jeder. So eine kleine Gideon-Bibel, das kann man vielleicht irgendwo. Aber die große, die sieht jeder. Dann sagt Jesus, ja, das sollen sie ja auch. Also gut, habe ich die Bibel auf den Tisch gehauen, der Tisch ist fast zusammengegangen. Also jeder wusste, ich bin so ein frommer Chaot, ja, so ein Christ. Und dann haben sie mich fertig gemacht, 2 Monate nur mich fertig gemacht. Aber... Wisst ihr, wer Jesus nachfolgt, ist am Ende immer der Letzte, der lachen darf und dabei ist. Am Ende kamen alle und haben mich um Rat gefragt. Du glaubst doch da so an Jesus. Wie auch immer, es ist nicht immer einfach, Jesus nachzufolgen und seinen Weg zu gehen, aber es ist der richtige Weg, der zum Ziel führt. Jesus nachfolgen. Ob das Abraham war, geh in ein fernes, in das Land, das ich dir zeigen werde. Ja? Ob das Mose war, Josua und so weiter, es geht durch die ganze Bibel hindurch. Folge mir nach. Das ist das Erste. Aber das Zweite gehört dazu und das Dritte dann auch. Das Zweite heißt, wenn du Jesus nachfolgst und Josua sprach zum Volk, heiligt euch, denn morgen wird der Herr Wunder tun unter euch. Heiligt euch. Ja, folgt dem Herrn nach, aber Freunde, damit sind wir noch nicht am Ende. Willst du wirklich ins Land der Verheißung kommen, dann heilige dich. Ja, Heiligung, das ist ja ein altes, verstaubtes Wort. Ein Begriff, den, was soll man damit anfangen? Es wird wenig darüber gepredigt, bei uns zumindest in Deutschland. Wenig. Heiligung. Aber Freunde, wir müssen die Sünde wieder ernst nehmen. Es geht erstens mal darum, dass wir uns reinigen lassen. Jesus ist doch schon gestorben. Jesus ist doch für alle Sünde zu allen Zeiten aller Menschen gestorben. Und viele holen ihre Vergebung gar nicht ab. Also für dich reicht es auf jeden Fall. Egal, was du tust. Egal, was du tust. Ist doch schon passiert. Wie dumm sind wir eigentlich, dass wir unser Leben nicht heiligen und damit nicht reinigen lassen. Aber wisst ihr, wir haben ein Problem in dieser Zeit. Wir haben ein großes Problem. Das Problem ist nämlich, dass wir angefangen haben mit mir, wir meine ich unsere Gesellschaften, unsere Politik, wir haben angefangen, die Wahrheit umzudefinieren. Und es war immer der Anfang vom Ende. Es war immer der Anfang vom Ende. Alle Genozids, alle Völkermorde sind dadurch passiert, weil man die Wahrheit umdefiniert hat. Man hat das Leben umdefiniert. Meine Geschichte meines Volkes ist da leider ganz, ganz dick dabei gewesen, ja. In den Nürnberger Rassegesetze hatte man damals im Dritten Reich das Leben umdefiniert und hat gesagt, es gibt Übermenschen und es gibt Untermenschen und noch irgendwas zwischendrin. Und wenn ein Mensch ein Untermensch ist, also ist er nicht wirklich ein Mensch, also nicht wirklich so menschliches Leben, dann kannst du ihn auch umbringen. Und dann sind die Genozids passiert. Aber in Ruanda genauso, in Kambodscha genauso, überall auf der Welt. Freunde, und heute definieren wir wieder das Leben um. Denn das ist ja kein ungeborenes Leben, das ist nur ein Zellknäuel. Das ist nur ein Zellknäuel. Also jetzt bei mir, ihr wisst schon, was ich meine. Ne? Ist cool, wenn man es wieder wegmachen kann. Ne? Und so definieren wir das Leben um. Es ist doch kein Leben. Ah, dann kannst du es auch wegmachen lassen. Und so wird abgetrieben, 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 abgetrieben. Millionen von Menschen abgetrieben. Wir definieren die Wahrheit um. Und plötzlich wird gut, was immer schlecht war. Und es wird schlecht, was immer gut war. Und wir finden keine, wir sind doch völlig durcheinander. Was ist denn eigentlich noch richtig? Bist du jetzt ein Mann oder bist du eine Frau? Und so geht's weiter. Und Freunde, es ist leider ist es gar nicht zum Lachen, was hier in Europa, in der West oder in der ganzen Welt passiert. Wir definieren um und definieren um und definieren um. Wir müssen die Wahrheit wieder Wahrheit sein lassen. Und wir müssen auch die Sünde wieder Sünde sein lassen. Denn nur wenn es Sünde ist, kannst du um Vergebung bitten. Wenn es doch für dich keine Sünde ist, wirst du nie drauf kommen, um Vergebung zu bitten. Also kriegst du auch nicht, weil Gott gibt dir, was du willst. Wenn du keine Vergebung willst, weil du immer denkst, ist doch eh alles okay, wird keine Heiligung passieren. Dabei ist es so einfach, es ist doch gar kein Problem. Er ist doch gestorben. Nur bekennen und benennen. Und Jesus hat dir vergeben. Und du bist geheiligt im Blut des Lammes. Freunde, wie viel sind bei uns heil geworden? Und deswegen haben wir bei uns in der Mühle gesagt, wir wollen in ganz besonderer Weise wieder ein Ort sein für Beichte. Wir laden ein zum Beichten, weil wir sagen wollen, das ist das Herrlichste, was dir passieren kann. Frei werden. Da kommen junge Menschen, die sind tief in Süchten, in Pornografiesucht und was weiß ich. Die gehen einmal zur Beichte und sind frei danach. Habe ich selber noch nie erlebt. Davor haben sie gesagt, die haben schon 100.000 Mal gebetet. Da kommen sie und sind frei. Auf jeden Fall die Sache ernst nehmen, die Sünde wieder beim Namen nennen und sich heiligen lassen. Aber Heiligung hat ja noch eine zweite Komponente, die eigentliche Komponente. Heiligung heißt eigentlich übersetzt Absonderung. Deswegen sage ich mal, ich bin verrückt für Jesus. Ich bin verrückt, weil verrückt heißt ja verrückt. Also hingerückt zu Jesus, weggerückt von der Welt. Verrückt, ich bin verrückt. Ist doch gut, ne? Ja, Rebecca, ruckzuck hängt der Kiefer tiefer.
musst du wieder hochmachen. Verrückt sein, Heiligung, Absonderung, weg von all dem Falschen in dieser Welt. Das Neue Testament nennt das die Welt, das sündige System. Weg davon hin zu dem wahren System des Lebens. Ja, sich heiligen, sich hingeben. Sich hingeben an Jesus Christus und sagen, du bist der Herr meines Lebens, sei der Herr meines Lebens. Das ist gut. Und dann kommt das Dritte. Und Freunde, wisst ihr, das Interessante ist, viele Christen kommen nicht zum Ziel, weil sie immer nur die Hälfte der Wahrheit leben. Aber es ist nicht so schwer. Einfach nur die Bibel ernst nehmen. Und darum drei Dinge. Erstens, folgt ihm nach. Zweitens, heiligt euch, denn morgen wird der Herr Wunder tun. Da ist schon eine Verheißung drin, ne? Morgen wird der Herr Wunder tun. Schon wieder Verheißung. Und drittens, und jetzt heißt es hier, dass die Priester und die Leviten, die die Bundeslade tragen, sie sollen mit ihren Füßen in das Wasser hineintreten, am Flussrand in das Wasser hineintreten. Ja, davor wird es noch deutlicher gesagt, wenn dann die Fußsohlen der Priester, welche die Lade des Herrn der ganzen Erde tragen, im Wasser des Jordans stillstehen, so wird das Wasser abfließen. Sie sollten jetzt den Schritt des Glaubens wagen. Ja, Freunde, ganz ehrlich, ohne den Glaubensschritt wird da nichts. Warum? Weil Gott eben nicht aufgrund der Höhe deiner Spenden handelt. Weil Gott eben nicht aufgrund der Höhe oder der Intensität deiner tollen Worte handelt. Oder deiner Zugehörigkeit zu einer Gemeinde handelt. Oder deiner Taufe handelt. Oder deiner christlichen Hochzeit handelt oder was auch immer. Nein, er handelt immer nur aufgrund deines Glaubens. Wenn du glaubst, dann bewegst du Gottes Arm. Hat er so bestimmt, kann ja auch nichts dazu. Ist doch gut. Ist gut. Im Glauben einen Schritt gehen, im Glauben den Schritt wagen, der, unbequem ist. Weißt du, da musst du dir die Füße nass machen, im wahrsten Sinn des Wortes. Da musst du ins kalte Wasser treten. Und wie ich heute Morgen festgestellt habe, das Wasser hier in der Schweiz ist viel kälter wie in Deutschland. Kommt wohl von den Bergen. Also, da musst du ins kalte Wasser. Rein in das kalte Nass. Das ist nicht bequem. Das ist nicht bequem. Da musst du Schritte gehen, die sind unfassbar herausfordernd. Aber Gott sagt, wenn du im Glauben einen Schritt wagst, dann werde ich handeln. Das andere ist wichtig, ihm nachfolgen, dich heiligen, aber dann auch den Schritt des Glaubens. Als wir die Mühle gebaut haben, das ging ja so, ich kam zurück in mein Elternhaus, aber das war eine Getreidemühle, die war voll mit Maschinen und es war alles irgendwie verkommen, mein Vater war schon längst verstorben und es stand still und da alles kaputt gewesen. Man musste, wenn es geregnet hat, immer Eimer stellen, weil es überall am Dach runtergetropft hat. Es war nichts mehr dicht und ne, so ist es halt. Und dann kam er dahin und dann hat der Herr gesagt, das soll ein Glaubenswerk werden, wie ich es vorhin schon angedeutet habe. Und als allererstes, wir waren zu dritt, also ich ging erst und dann kurz ein halbes Jahr später kamen noch zwei dazu. Wir waren also zu dritt und keiner kannte uns. Wir hatten noch keinen Verein, wir hatten noch kein Werk, niemand wusste davon. Es war einfach nur im Glauben dahingegangen. Ja? Und dann sagte Gott, es reicht mir nicht aus, ich möchte, dass ihr ein Glaubensjahr macht. Ich will, dass ihr persönlich lebt, was später die ganze Mühle leben soll, nämlich im Glauben zu erwarten und alles zu empfangen. Dann sage ich, was heißt denn das? Dann sagt uns der Herr, ganz einfach, ihr werdet 12 Monate im Glauben leben. Es darf keiner wissen, damit keiner aus Gutmütigkeit euch unterstützt. Ihr werdet alles Geld, was ihr verdient, 100% hergeben und spenden. Ihr werdet euren Geldbeutel leer machen, eure Girokonto leer machen. Und ihr werdet einfach im Glauben erwarten, dass Gott euch versorgt, 12 Monate lang. Sag ich, das ist ein Scherz, ne? Also Gott kann auch Scherze machen, aber das war kein Scherz. Das war kein Scherz. Das ist wirklich so gemeint. An dem Abend, an dem wir begonnen haben, haben wir uns gegenseitig so einen kleinen Glaubensvertrag unterschrieben. Und dann habe ich gesagt, wir sind völlig durchgeknallt. Wir sind völlig durchgeknallt. Also tolle, fromme Argumente. Das ist Gott versucht. Das kannst du ja nicht machen. Aber naja, er war halt doch klar. Dann bin ich ins Bett und habe gesagt, Herr, ich weiß nicht, wie das gehen soll. Ich weiß nur eins, ich muss morgen tanken. Und mein Auto, das trinkt kein Bachwasser. Das trinkt kein Flusswasser. Auch nicht aus dem Jordan. Es braucht Sprit und das kostet. Dann bin ich eingeschlafen, am nächsten Morgen bin ich aufgewacht, bin das Treppenhaus runtergelaufen, auf der vorletzten Treppe lagen 280 Euro. Ups. Und Freunde, aber es glaubt ihr nicht, aber 12 Monate hat uns der Herr versorgt, das wusste keiner. Der Herr hat uns versorgt. Manchmal hatten wir bis auf den letzten Cent, dann hatten wir nichts mehr in der Kasse und dann erst, als wir es wieder gebraucht haben, hat der Herr uns wieder gegeben. Und dann über die Maßen. Manchmal 600 Euro. Manchmal war es einfach eine Flasche Wein, weil ich gesagt habe, Herr, ich bräuchte einfach mal wieder ein Gläsle Wein. Du hast auch Wein getrunken? Habe ich den besten Wein gekriegt? Ja, Gott hat Humor. Die andere, die wollte unbedingt Pommes. Ich habe gesagt, nee, das ist nicht gut für meinen Buddy. Das ist viel zu viel Fett, ja. Kannst du dafür beten? Ich brauche keinen Pommes. Sie hat gebetet, nur sie hat Pommes gekriegt. Also, Storys gibt es genug zu erzählen. Freunde, du musst irgendwo in deinem Leben einen Schritt des Glaubens gehen und den musst du immer wieder. Das wird der Herr dir nicht abnehmen, weil das will er. Glaube heißt Vertrauen und Vertrauen ist ein Beziehungsbegriff und Gott will Beziehungen, Liebesbeziehungen, Abhängigkeitsbeziehungen. Er will, dass wir abhängig von ihm sind und dazu musst du dich abhängig machen. Und dann, ich muss langsam Schluss machen, oder? Gibt es hier eine Uhr? Ah, da gibt es eine Uhr. Wie lange geht's? Bis um halb. Ich muss aufhören. Freunde, deswegen kommen wir zum Schluss. Aber eins muss ich noch sagen. Ein Punkt fehlt noch. Jetzt passiert es nämlich. Also sie folgen Jesus nach. Sie haben sich geheiligt, sie haben es ernst genommen und sie haben den Schritt des Glaubens gemacht. Übrigens, die Priester waren natürlich repräsentativ für das ganze Volk, weil ich meine, Entschuldigung, stell mal 4 Millionen Menschen nebeneinander am Fluss auf. Ja, da wärst du ja nicht mehr fertig. Ne? Also deswegen, wir sind eine geistliche Priesterschaft. Das sind mir gemeint. Ja? Kannst nicht auf einen Gerd Eberhard schieben. Du musst den Schritt des Glaubens machen. Nein, das müsst ihr alle. So, sie gehen rein. So, was passiert? Das ist der Moment, wo ihr wieder mitmachen dürft. Was passiert? Das Wasser war getrennt. Ist so. Wirklich? Wohl? Ich muss euch enttäuschen. Die Schweizer wissen doch nicht alles. Sie standen vor dem Wasser. Ihr müsst bildlich reingehen. Geht mal bildlich rein in Fantasie. Ne? Ihr steht an dem Fluss. Der Fluss ist über die Ufer geschwommen, also gegangen. Hochwasser. Ja? Ihr tretet rein ins Wasser und nichts passiert. Nichts passiert. Und das Ding wird immer kälter und immer kälter und immer kälter an den Füßen, weil die Priester. Weil nichts passiert. Freunde, das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Ich möchte euch darauf hinweisen, dass jedes Wort in der Bibel wichtig ist. Jeder Satz und jeder Halbsatz und jeder Nebensatz ist wichtig. Ich lese euch das vor. Das ist ganz entscheidend. Da stand das Wasser, das von oben herabkam, aufgerichtet wie ein Damm, weit entfernt bei der Stadt Adam, die neben Zartan liegt. Freunde, natürlich hat Gott gehandelt, aber du hast nichts mitgekriegt davon. Du hast nichts mitgekriegt, weil das war Kilometer weit flussaufwärts. Und Freunde, wir haben einen kleinen Bach, das ist ein Rinnsal. Wenn ich hinten das Wehr zumache, und lauf die paar Meter, die 50, 80 Meter vor. Ich warte eine halbe Stunde, bis das Wasser abgeflossen ist oder noch länger. Das dauert seine Zeit. Das Wasser muss erst abfließen. Und da war es kilometerweit flussaufwärts. Und so ist es im Leben. Dann gehst du endlich den Weg, dass du sagst, ich folge Jesus nach. Dann heiligst du dich endlich einmal. Dann wagst du den Schritt des Glaubens und nichts passiert. Und dann sagst du, siehste Gott, ich habe gewusst. Irgendwie hast du mich vergessen. Irgendwie hast du mich vergessen. Und dann leben wir in einer Zeit, vor allem die Jüngeren unter uns, die haben gar keine Geduld mehr. Ihr habt schon keine Geduld, aber die haben überhaupt keine Geduld. Die können nicht aushalten. Freunde, da musst du auch mal Geduld lernen, da musst du mal warten. Warte, stehen bleiben. Aber die meisten sind frustriert, drehen sich um und gehen weg. Und wenn sie später wiederkommen, dann fließt natürlich alles wieder. Aber sie haben das Wunder verpasst. Das längst passierte. Wie oft habe ich das erlebt? Gott hat das Wunder schon vollbracht. Aber wir mussten aushalten, bis es sichtbar wurde in meinem Leben. Und das ist nochmal, neben all den Herausforderungen davor, das ist nochmal vielleicht sogar die größte Herausforderung. Dann, wenn ich schon alles getan habe, aushalten, durchhalten, nicht weglaufen. Freunde, da mache ich euch Mut. Gebt nicht auf, auch auf den letzten Metern eures Lebens, eures Glaubens, gebt nicht auf. Ich kämpfe schon Jahrzehnte mit einer Geschichte und ich gebe nicht auf, ich will das noch sehen. Gut, ich bin ja mit meinen 27 Jahren noch ganz am Anfang meines Lebens. Ne? Aber, versteht ihr? Der Herr hat das Wunder schon parat. Und das Wunder öffnet dir den Weg in das Land der Verheißung. Es ist plötzlich möglich. Der Fluss ist offen und der Weg ist frei, dass du durch kannst ins Land der Verheißung. Und wenn du es dann erlebst, dann denkst du, es war ja eigentlich gar nicht so schwer. Aber das sagst du erst im Nachhinein. Davor, und so erleben wir, wie Gott diese Mühle baut und wie wir eins nach dem anderen erleben und wie Herrlichkeiten passieren und Menschen verändert werden. Und ich kann euch nur Mut machen, kommt mal vorbei, vielleicht auf einer Woche Kontemplation, das eine Woche Schweigen, auch sowas ist möglich. Oder ein Heilungscamp. Oder wenn ihr Jugendliche kennt, die eine Jüngerschaftsschule braucht, die Life Academy, halbes Jahr Internatsschule. Oder ein Missionseinsatz in Ostdeutschland, der atheistischste Fleck der ganzen Erde. Ja, lasst uns das Reich Gottes bauen, es macht so viel Spaß. Aber vor allem guckt, dass ihr ins Land der Verheißung kommt. Und Jesus, so bitte ich dich, dass du deinen Segen ausgießt über jeden Einzelnen und dass wir hineinfinden in diese Herrlichkeit, hineinfinden in dieses Land der Verheißung, hineinkommen, wo deine Verheißungen Wirklichkeit werden, in all den unterschiedlichen Bereichen. Und Vater, brich du den Fluss der Unmöglichkeit auf, der in unserem Leben ist. Brich du die Bitterkeit, die Wut und den Ärger und die Trauer, den Stolz, brich du. Und beende die Streitigkeiten, beende du, was in unserem Leben kaputt gegangen ist, wo wir schuldig geworden sind. Wir wollen es dir bekennen, wir wollen ein Ende damit setzen. Und lass uns erleben, wie Herrlichkeit reinkommt. Und so segne ich die Gemeinde und ich bete, Herr, dass dieser Raum wieder voll wird mit Menschen. Voll wird mit Leben, geistlichem Leben. Dass es hier wieder grünt und blüht. Und trotz Zeiten von Corona, dass es hier grünt und blüht und geistliches Leben kommt. Für jeden persönlich und für die ganze Gemeinde. Dein Segen sei mit uns. Amen.